ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören die ZIP-FM-Ausgabe vom 3. November des Jahres 2010. Radio Neuhört Marburg begrüßt euch in Person von mir, Jochen. Heute schwingen wir uns zuerst auf unsere Drahtesel und berichten über die Aktionsform Critical Mass anhand von Freiburg, wo sich regelmäßig Menschen auf ihre Fahrräder schwingen und durch die Innenstadt cruisen, häufig zum Ärgernis der Autofahrerin. Nicht für mehr Fahrradwege, sondern gegen die Verwendung von Atomkraft demonstrieren kommenden Samstag voraussichtlich wieder Tausende im Wendland. Hintergründe in diesem ZIP. Die letzten beiden Beiträge beschäftigen sich heute mit der Medienpolitik. Am Wochenende hat der alljährliche Kongress des Bundesverbandes Freie Radios stattgefunden und heute steht in Sachsen die Entscheidung um die Neubesetzung des Sächsischen Medienrates an. Critical Mass, das ist eine Aktionsform, die, kurz gesagt, in den 90er Jahren in San Francisco erfunden wurde, die einmal pro Monat weltweit und gleichzeitig stattfindet und in der es um die Frage geht, für wen Städte eigentlich so hergerichtet werden, wie sie heute aussehen. Ein Reporter von Radio Dreieckland ist bei einer Critical Mass in Freiburg mitgefahren.
Es ist der letzte Freitag im Monat. Ich stehe hier vor dem Stadttheater in Freiburg. Um mich herum ein kleines Grüppchen von Fahrradfahrern. Die Polizei ist natürlich auch schon da, allerdings geradezu unfassbar freundlich. Vielleicht gibt es einen Gewöhnungseffekt. Wir sind nämlich hier bei einer Aktionsform, bei der es keinen Anmelder gibt, wo niemand so recht weiß, wohin sich der Fahrradpulk hier um mich herum gleich bewegen wird. Ein paar Dutzend Leute, die so viel Platz auf der Straße gleich brauchen werden, dass der Verkehr dahinter langsam machen muss. Critical Mass eben. So viele Leute, dass die Straße mal ausnahmsweise nicht den stinkenden Blechkisten gehören wird. Jetzt setzt sich die Gruppe so langsam in Bewegung. Vorneweg zwei Polizeimotorräder mit Blaulicht, um uns zu schützen, sagten mir gerade die freundlichen Herren in Grün. Dumm nur, dass an jeder Ecke sie wieder anhalten müssen und warten, weil bei einer solchen unhierarchischen Aktionsform natürlich jetzt keiner weiß, wohin wir gleich abbiegen werden. Zwei Radler hier gerade neben mir sind mit Tandem gekommen.
Ist eigentlich total sinnlos, weil wir wollen ja möglichst viele Fahrradfahrer werden. Wir sind ja jetzt quasi zwei Menschen auf einem Fahrrad. Aber wir hatten die Hoffnung, dass es trotzdem genug sind und es sind genug. Tandemfahren macht einfach Spaß.
Die erste Critical Mass fand in San Francisco statt, 1992. Vielleicht im Verband mit den Reclaim the Street Parties. 80.000 fuhren kürzlich durch Budapest. Wie viele sind es denn hier in Freiburg typischerweise?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das in den Wintermonaten oder bei schlechtem Wetter, da sind es manchmal nur 20. Im vorletzten Jahr waren es manchmal nur unter 10, da konnten wir gar nicht fahren. Aber so in den Sommermonaten sind wir jetzt oft so zwischen 70 und 80 gewesen.
Ist konfliktfrei, was die Polizei angeht?
Vollkommen.
Lustig, endlich mal auf der Straße mit dem Fahrrad fahren, mittendrauf, so mitten im Verkehr. Ist doch geil.
Weshalb in Freiburg? Da gibt es doch genug Fahrradwege.
Nö.
Wieso nicht? Eine der fahrradfreundlichsten Städte?
Nö.
Sondern was würdest du dir wünschen?
Zum Beispiel mehr Platz, um sein Fahrrad abzustellen. Zum Beispiel, ich habe keinen Ständer, da muss ich immer irgendwie Wände suchen, wo meistens verboten ist, für ein Fahrrad abzustellen. Weniger Autos, fahrradfreundlichere Wege auf jeden Fall, mehr Grünflächen natürlich auch. Alles drum und dran, ne?
Was Fahrradwege angeht, ist okay?
Nee, weil die enden teilweise einfach so mitten im Nichts oder so. Und es ist einfach zu eng teilweise, auf dem Dreisam-Highway sogar ist teilweise so viel Betrieb, dass du echt Angst um dein Leben haben musst. Also es fehlt einfach an Platz.
Hast du einen Vergleich mit anderen Städten? Vielleicht bist du schon mal wo mitgefahren?
Ich habe in Portugal, in Coimbra, war ich jeden Monat dabei und da waren wir meistens so zu fünft. Während meines Erasmus-Jahres war ich da halt da unterwegs, haben wir Flyer ausgeteilt, sind zwischen den Autos rumgekurvt und hatten nicht mal Bullenbegleitung. Es war sehr entspannt und hat immer Spaß gemacht. Ja, war schön.
Es ist einfach so, dass diese Fahrradwege einfach im Nachhinein entstanden sind. Und dadurch ist es so, dass es immer wieder zu Konflikten mit den Autofahrern kommt. Was auch verständlich ist. Und ja, ich denke, da muss man gegenseitig einfach viel Rücksicht nehmen.
Aber es soll einfach ein Zeichen gesetzt werden insgesamt, dass man mit Fahrrad sehr gut vorankommen kann und eigentlich kein Auto benötigt für den Alltagsverkehr.
Okay. Bist du in anderen Städten, anderen Ländern schon mal mitgefahren bei so einer...
Wo denn? San Francisco.
Echt?
Ja.
Wie ist das dort?
Der Wahnsinn. Tausende. Also nicht zu vergleichen. Quasi vor ungefähr 2 Jahren Halloween das erste Mal. Also ich glaube, als Autofahrer wartet man da so locker eine halbe Stunde, um weiterfahren zu können. Wenn nicht sogar noch länger.
Wie viele fahren da mit?
Tausende. Steigen. Ich meine, man muss nicht Auto fahren, um schnell voranzukommen irgendwie. Und dann auch noch die Umwelt zu verpesten. So. Kann man einfach mal Fahrrad fahren und kommt ganz locker durch die Stadt.
Ebenso locker, meist einmal im Monat, bei einer solchen Critical Mass geht es auch in anderen Städten in unserem Sprachraum zu, zum Beispiel in Berlin, Hamburg oder auch München. Auch Nördlingen, Rosenheim, Marburg haben ihre Critical Mass. Und wie entsteht sowas? Zentrumslos. Einfach, indem sich eine kritische Masse zusammenfindet und mal anfängt. Ohne einen Verein zu gründen und ohne um Erlaubnis zu fragen.
Totgesagte leben länger. Und so erleben Atompolitik und das Endlager Gorleben gerade eine politische Wiederauferstehung ohnegleichen. Und das, obwohl schon mal ein Moratorium für Gorleben verhängt wurde und alle seriösen Studien eine deutliche Sprache sprechen, dass der Salzstock nämlich ungeeignet ist, um dort Millionen Jahre strahlenden Atommüll zu verstarren. Doch ein anderes Endlager gibt es nicht. Und irgendwo muss der Müll ja hin. Also wird auf Teufel komm raus weiter die Lobbykeule für ein Endlager in Gorleben geschwungen. Trotz Untersuchungsausschuss zum politischen Schmu, der zur Erkundung dieses Salzstockes führte, und trotz neuer Fakten, die die Lagerung von Atommüll dort noch gefährlicher als bisher ohnehin schon bekannt erscheinen lassen. Am Telefon von Radio Z ist Wolfgang Emke, Pressesprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Ja, immer wenn der Castor kommt, jedes Mal aufs Neue, gibt es große Proteste im Wendland. Dieses Jahr werden besonders viele Menschen erwartet. Weshalb ruft ihr dazu auf, dieses Mal sich besonders eifrig zu beteiligen?
Ja, diesmal kommen ja noch andere Themen hinzu. Wir hatten natürlich immer das Thema ungelöste Atommüllentsorgung als unser Hauptthema und wollten immer wieder auch deutlich machen, dass dieser Salzstock Gorleben als Atommüllendlager nicht taugt. Vielleicht können wir nachher auch nochmal auf 2, 3 Aspekte hinweisen, die noch nicht so bekannt sind, die in der letzten Zeit erst eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, dass dieses Jahr so viele Menschen kommen, weil sie empört sind über den Beschluss von Schwarz-Gelb, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern und damit natürlich auch den Ausbau der Regenerativen zu blockieren. Das steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Und auch die Art und Weise, wie ein solcher Beschluss zustande kam, also dass da ein Vertrag ausgehandelt wurde mit den 4 Atomstromproduzenten, der sogar bindende Wirkung haben soll, hat viele Leute empört. Und um dann weiterzumachen mit der Empörung, wenn Herr Röttgen, der Umweltminister, erst beschließt, das Moratorium im Gorleben wieder aufzuheben und sich dann Gedanken macht, wie man da Dialog und Transparenz herstellt, dann ist das natürlich etwas, was nur Kopfschütteln und Empörung hervorruft.
Gehen wir doch jetzt mal genauer auf Gorleben und das Zwischenlager und geplante Endlager ein. Vor 27 Jahren hat die Kohl-Regierung beschlossen, den Salzstock bei Gorleben als mögliches Endlager für Atommüll zu erkunden. Weshalb ist er denn eurer Meinung nach ungeeignet?
Es gibt Wasserkontakt, das ist das Erste. Das Deckgebirge ist durchlässig. Und es ist eine sogenannte Gorlebener Rinne nachweislich über diesem Salzstock. Das Zweite ist, es gibt Gasvorkommen und diese Meldung, die ist relativ neu. Denn dass es dort Gasvorkommen gibt, auch unter dem Salzstock, das schien also tatsächlich Anfang der Erkundung schon bekannt zu sein, wurde aber nie weiter aufgegriffen. Wir wissen das erst durch Aktenfunde, durch diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss Gorleben. Da sprach letztens der Historiker Anselm Tiggemann, der für die CDU-Fraktion im PUA Gorleben arbeitet. Und der hat eingeräumt, dass tatsächlich diese Gasvorkommen bekannt waren und dass als Folge dessen zwei Firmen, der Preussag AG und der Brigitta Elverat, untersagt wurde, Probebohrungen dort zu unternehmen. Das sind Firmen, die suchen Gasvorkommen und genau in diesem Bereich haben sie vermutet, könnten sie fündig werden und diesen Firmen wurde verboten, da weiter nach Gas zu suchen.
Welche Gefahren gehen denn von diesen Gasvorkommen aus?
Alles instabil. Also es gab auch in den 60er Jahren eine Gasexplosion auf DDR-Seite. Dieser Salzstock Gorleben, das muss man sich mal vor Augen führen, führt ja unter der Elbe weiter auf das ehemalige DDR-Gebiet Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich ist es ein zusammenhängender Salzstock. Und zwar nennt er sich richtig Gorleben Rambo. Und dort wurde Gas nach Gas gesucht und da flog also so ein Bohrturm unter der Wuchtexplosion auseinander. Das sind alles Dinge, die jetzt erst ans Tageslicht kommen, weil auch die Akten auf DDR-Seite uns nicht bekannt waren. Und in diesem Fall hat die Linke recherchiert und hat Zeitzeugen geboten. Das sind alles Dinge, die sind neu. Das heißt also, wir haben Gaseinschlüsse. Unter dem Salzstock gibt es Gas. Wir haben Wasserkontakt. Und das sollte eigentlich reichen, wenn man sich vor Augen führt, wie schnell Morsleben einbricht und die Asse absäuft.
Unter Rot-Grün gab es, zumindest das gab es, fürs Endlager Gorleben ja ein Moratorium. Der jetzige Bundesumweltminister Norbert Röttgen möchte aber eine Fortsetzung der Erkundungsarbeiten für ein Endlager Gorleben. Vielleicht zunächst nochmal, wie ist denn da im Augenblick Stand der Dinge?
Also der Stand der Dinge ist, es darf nicht gebaut werden, denn es gibt in der Tat die Fortschreibung des Rahmenbetriebsplans aus 82 und so die fachliche Umsetzung passiert mit einem sogenannten Hauptbetriebsplan. Und diejenigen, die in ihren Salzrechten beeinträchtigt werden, das sind zwei in unseren Reihen, die sind klagebefugt und haben auch Klage eingereicht vom Verwaltungsgericht in Lüneburg. Und da diese Pläne nicht ausgestattet waren mit Sofortvollzug, ruht im Moment jegliche Arbeit unter Tage. Aber das ist eine Momentaufnahme. Bestimmt kommt der Sofortvollzug, wenn der Castortransport durch ist. Und dann soll unter Tage gearbeitet werden. Nur sind wir, glaube ich, in diesem Fall juristisch unglaublich gut aufgestellt. Dieser alte Rahmenbetriebsplan aus 82 beschreibt ein anderes Projekt als das, was jetzt zurzeit dort verfolgt wird. Und wir sind sehr, sehr sicher, dass wir den Instanzenweg diesmal gut nehmen. Da wird vielleicht manche Hürde noch gerissen, aber ich bin sicher, dass dieses juristische Vorgehen diesmal von Erfolg sein wird.
Was erwartet ihr aber nun von dieser Ankündigung von Norbert Röttgen, der ja ein Endlager durchsetzen will?
Naja, er ist ja ein bisschen vollmundig aufgetreten. Er hat ja gesagt, er will es endlich in die Hand nehmen und umsetzen. Das heißt, er hat einen Antrag gestellt, diesen Erkundungsbereich 1 unter Tage weiter auszubauen und auch den Nachbarbereich schon anbohren zu können, Erkundungsbereich 3. Nur, er setzt allein auf Gorleben, ignoriert all die geologischen fachlichen Einwände. Also ohne Alternative kann es sehr, sehr schnell zu einem Punkt kommen, dass in Deutschland überhaupt kein Projekt mehr verfolgt wird in Richtung Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Mal so ein Schwenk nach Salzgitter zum Schacht Konrad. Der Schacht Konrad sollte 2014 seine Pforten öffnen für die mittel- und schwach radioaktiven Abfälle. Auch da gibt es planerische Versäumnisse und jetzt spricht man davon, dass es höchstens im Jahr 2019 losgehen könnte. Und für uns sind das alles wichtige Zeitfenster. Wenn wir jetzt Zeit gewinnen durch die massenhaften Proteste, beeindrucken, wenn wir schaffen, juristisch das Projekt zu verlangsamen oder zu stoppen, dann gibt es Möglichkeiten für politische Umentscheidung und die sind eigentlich in Sachen Gorleben überfällig.
Das Bundesumweltministerium hat auch angekündigt, eine umfassende Sicherheitsanalyse für das Endlagerprojekt.
Die Witznummer schlechthin, Entschuldigung, dass ich so rede. Aber es soll begutachtet werden durch Wissenschaftler aus Clausthal-Zellerfeld. Die sind gesponsert von der Gesellschaft für Nuklearservices. Es soll untersucht werden durch Herrn Tomauske, der bei Vattenfall rausgeflogen ist und durch RWE gesponsert wird an der TU Aachen. Es soll untersucht werden durch die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern TEC. Das ist eine Tochter der DBE. Die ist zu 75% in Händen der Gesellschaft für Nuklearservice. Also, wie nennt sich das mit dem Bock und dem Gärtner? Also, eigentlich kann man ja gleich draufschreiben, alles ist in Ordnung, wenn man diejenigen da begutachten lässt, die A, daran verdienen sogar am Ausbau, ja, und zweitens ein hohes Interesse daran haben, zu suggerieren, die nukleare Entsorgung sei gesichert.
Welche Möglichkeiten der überregionalen redaktionellen Zusammenarbeit gibt es für die Freien Radios? Welche Möglichkeiten der medienpolitischen Unterstützung Freier Radios gibt es auf europäischer Ebene? Das waren zwei der zentralen Fragen, die an diesem Wochenende auf dem Kongress des Bundesverbandes Freier Radios besprochen wurde. Über 60 RadiomacherInnen aus 21 freien nicht kommerziellen Radios und Initiativen kamen zusammen. Helen von Radio Korax sprach mit Stefan Tenner, Vorstandsmitglied im Community Media Forum Europe, kurz CMFE, über die Ergebnisse des Treffens in Leipzig.
Jedes Jahr trifft man sich einmal mindestens. Das war jetzt diesmal in Leipzig, weil jedes Mal, wenn sowas stattfindet, ist ein anderes Radio Gastgeber. Radio Blau war das in diesem Fall und deswegen war es für die Leute aus Halle nicht so weit, dorthin zu fahren. Und für andere kamen aus Hamburg, Freiburg, Marburg, gab es noch Leute aus Rostock, haben welche aus München. Also es war sehr bunt. Also diesmal waren über 21 Initiativen oder radiosendende Radios, aber auch Initiativen, die noch nicht senden, dort. Und es waren über 60 Leute.
Also all jene, die sozusagen aus dem nicht kommerziellen Rundfunksektor, privaten Rundfunksektor kommen, haben sich zusammengefunden an diesem Wochenende in Leipzig. Also was sind denn so die Themen, die aktuell in dieser freien Radioszene ganz akut sind oder besprochen werden?
Also es gab verschiedene Workshops, verschiedene Themen, die im Vorfeld auch diskutiert wurden. Was ist uns wichtig? Einerseits geht es auch um die Stärkung des Programmaustausches. Das ist ja auch eine der wesentlichen Säulen, freies Radio zu machen. Also dort sind Vertreterinnen explizit aus freien Radios gekommen, also aus selbstorganisierten, selbstverwalteten Strukturen, die jetzt nicht irgendwo von irgendwelchen Institutionen wie von offenen Kanälen oder so organisiert sind. Also explizit freies Radio. Und da geht es immer wieder darum, wie kann man Ressourcen bündeln. Jedes freie Radio produziert etwas, was aber auch für andere freie Radios relevant ist. Und so denkt man darüber nach, nicht nur den Programmaustausch für Allgemeinheit zu stärken, auch Nachrichten inzwischen auszutauschen. Da gibt es ein Nachrichtennetzwerk zwischen Korax und Z ursprünglich, aber das erweitert sich immer mehr, dass man auch in diesem Bereich zusammenarbeitet. Eine konkrete Sache wird es im Februar geben zum Nazi-Aufmarsch in Dresden. Da wird jetzt auch gerade organisiert, auch neue Mittel, neue Methoden, neue Ideen, wie man über so ein Ereignis berichten kann und überhaupt dieses ganze Ereignis einbettet, darüber nochmal nachzudenken. Da gab es extra eine Arbeitsgruppe, eine andere, die sich auch mit technischen Fragen auseinandergesetzt hat. Worum geht es, welche Software nutzen wir, was gibt es in den einzelnen Radios schon an Selbstentwicklungen, was man auch woanders nutzen kann. Also einfach eine Ressourcenbündelung, das war ein ganz wichtiger Faktor. Und auch ein anderer Aspekt ist immer die Medienpolitik. Die freien Radios müssen sich immer erkämpfen, dass sie auch anerkannt werden. Das kommt nicht von selbst. In manchen Bundesländern haben sie extreme Probleme. Es ging bis dahin, dass ein einzelnes Radio vor einigen Jahren, Radio Flora in Hannover, die Lizenz verloren hat. Das war ein großer Rückschritt für die freie Radioszene. Und es gibt Tendenzen, zum Beispiel in Sachsen, also da auch, wo der Kongress stattgefunden hat diesmal, dass man nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Es gab ja in diesem Jahr schon eine Abschaltung und dass man sich da auch verständigt, was muss man tun, wo muss man Gesetzesänderungen oder Anmerkungen machen, wo muss man intervenieren als Gesamtbundesverband freier Radios. Und darüber gab es halt Absprachen.
Und genau da ist eben so ein großes Thema auch die Medienpolitik, also die Gesetzgebung für die Medien, wie du es schon angesprochen hast. Die sind ja nun Ländersache, das heißt, jedes Bundesland hat sein eigenes Mediengesetz. Welche Möglichkeiten sieht denn da auch der BFR, sage ich mal, also irgendwo in den Diskurs sich mit einzuschalten, also in diesen einzelnen Ländern? Also auf welche Weise kann das überhaupt passieren?
Ja, neben dem Bundesland sieht es halt anders aus. In manchen, wo man nichts mehr groß tun muss, Sachsen-Anhalt ist jetzt gerade nicht so auf der Agenda, aber guckt man jetzt einfach mal nach Sachsen, ist es ganz akut, dass ja die Freien Radios direkt gefährdet sind. Da wird der BFR auch noch eine Pressemitteilung rausgeben, um zu sagen, ja, wir unterstützen das. Es gab ja auch schon Unterstützung, eine Mediengesetzänderung auch zu verlangen. Die ist ja auch eingebracht durch drei Oppositionsparteien, dass man da nochmal nachhakt, dass das ja umgesetzt wird. Andere Möglichkeiten, Berlin, sehen ähnlich aus, dass man ja Gespräche mit der Medienanstalt führt und sagt, ja, auch ihr habt noch mehr Möglichkeiten, als es ihr jetzt habt. Es gibt ein Projektpilotmodell. Eine andere Sache wäre auch zu sagen, in Nordrhein-Westfalen gibt es eine neue Regierung. Ihr habt vor einigen Jahren den sogenannten Bürgerfunk abgeschafft, quasi indem ihr den total zurückgestutzt habt. Da gibt es kein Live-Programm, da gibt es keine muttersprachliche Sendung. Es gibt eine Stunde innerhalb eines Fensters im Privatradio. Das ist natürlich völlig unzugenügend. Also letztendlich wurde der quasi abgeschafft. Dass man da nochmal auch ja die Medienpolitik, die jetzt dort neu agiert, aufruft, das zurückzunehmen und wesentlich mehr zu gucken, was in anderen Bundesländern, wo es sehr gut funktioniert, wo eine Finanzierung da ist und auch 24-Stunden-Lizenzen für diese Radios, dass man darauf auch guckt. Also ein Beispiel, wo man sich, ja, gutes Vorbild haben wir auch besprochen, das ging um Argentinien, da gibt es ein neues Mediengesetz, da wird allen nicht kommerziellen Medien sogar ein Drittel aller Lizenzen zugestanden, also man muss sich vorstellen, alles, was in Halle an Lizenzen geben würde, zum Beispiel an Frequenzen, die würden nicht kommerziellen Initiativen zuerkannt. So weit geht, weitestgehend kann man gar nicht denken. Also es ist schon viel erreicht, wenn der Status quo bleibt und es auch neue Möglichkeiten gibt, die Sender, die jetzt bestehen, ja, mehr Sendezeit und vor allem eine grundlegende Finanzierung zu geben. Und da sind dem BFR, kann Aufrufe machen und versuchen, Gespräche zu führen, auch Podiumsdiskussionen, auch Veranstaltungen zu organisieren, dass da eine Öffentlichkeit hergestellt wird, weil das ist sozusagen der wichtigste Weg, Öffentlichkeit herzustellen. Viele kennen auch gar nicht diese Probleme, die da teilweise den freien Radios in den Weg gelegt wird seitens der Medienpolitik.
Und ein wichtiger Schritt, der eben auch besprochen worden ist am Wochenende, ist eben der Weg dahin, Anerkennung zu finden, also auf einer breiteren Ebene, sowohl was eben hier deutschlandweit angeht, als auch auf europäischer Ebene. Wie kann man es denn schaffen, die Anerkennung von freien Radios und nicht kommerziellen Medien zu stärken?
Also im Ersten ging es natürlich darum, auch zu gucken, was der Bund Freie Radios, der Bundesverband Freie Radios bereit leistet und wie man viel aktiver auch auftreten kann. Es gibt zwar Ziele, die die Freien Radios haben, aber die sie aufgrund ihrer knappen Ressourcen auch immer nicht nochmal manchmal Zeit haben, sie zu verteidigen manchmal oder nochmal auf die Agenda vor allem zu setzen, selbst aktiv zu sein und sagen, wir fordern das und es kann nicht sein, dass hier und hier in diesem Bundesland die Situation so ungenügend aussieht, dass man da viel verstärkter auch offensiver vorgeht und auch darüber nachdenkt, welche Vertretungsanderen Gruppen oder Organisationen gibt es, die sich ja da aufstellen und sagen, wir vertreten diese nicht kommerziellen Medien. Da gibt es ja inzwischen drei Verbände, auch darüber wurde diskutiert. Es gibt einen Bundesverband offener Kanäle und auch einen sehr kritisch gesehenen Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien. Darüber wurde auch diskutiert, wie man mit diesen anderen Verbänden zusammenarbeitet oder wo man sich auch abgrenzt. Eine andere Möglichkeit ist auch auf europäischer Ebene etwas zu erreichen. Da wurde jetzt nach langen Diskussionen auch entschieden, dem sogenannten Community Media Forum Europe beizutreten. Das ist so eine Art Expertengremium, eine Plattform, die sich auf europäischer Ebene damit befasst. Da bin ich halt auch mit dabei und Radio Korax und Radio Z haben das ja mal ins Leben gerufen. Also Radio Korax in Halle 2004 hat eigentlich erreicht, dass diese Plattform existiert. Ja, da gab es jetzt, oder im Moment gibt es dort 28 Mitglieder in 9 verschiedenen Ländern. Das sind ganze Verbände nicht kommerzieller Medien. Das sind Einzelpersonen und auch einzelne Radios. Und jetzt hat auch der Bundesverband Freie Radios gesagt, er möchte da gern dabei sein und mitbestimmen, was diesen Community-Media-Sektor, wie er auf europäischer Ebene heißt, zu stärken. Mit dem Expertenwissen, was das der BFR hat, das auch einzubringen und auch die Situation in Deutschland da auch nochmal explizit anzusprechen, zu sagen, hier funktioniert einiges und einiges nicht und konkret können wir das und das auch noch leisten. Also dass diese Plattform auf dieser Ebene auch durch einen ganzen Verband gestärkt wird, das macht dieses Gremium CMFE auch nochmal relevanter. Das ist so auch eines der Ziele, da ein bisschen mehr in dieser Richtung zu agieren. Auf Europaebene kann man manchmal mehr erreichen als auf lokaler Ebene. Das ist manchmal so die Erkenntnis daraus.
Am 3. November, also heute, wird im Sächsischen Landtag erneut ein Versuch unternommen, die 5 Mitglieder des Medienrates zu wählen. Inzwischen ist das höchst konservative Führungsgremium der Sächsischen Landesmedienanstalt 5 Monate länger im Amt als vorgesehen. Zuletzt scheiterte die Neuwahl im Landtag an der Kopplung mit der Nachwahl der sächsischen Verfassungsrichter. Die Verfassungsrichterwahl ihrerseits platzte, weil Bündnis 90, die Grünen, bis zur letzten Minute nicht informiert wurden, wen die regierende CDU-FDP-Koalition als Kandidat für das sächsische Verfassungsgericht überhaupt aufzustellen gedenkt. Damit war die Zweidrittelmehrheit im Landtag dahin und beide Wahlen wurden abgeblasen. Nun also ein neuer Versuch, beide Gremien zu besetzen. Jörg vom Chemnitzer Radio T befragte Karl-Heinz Gerstenberg, den parlamentarischen Geschäftsführer von Bündnis 90, die Grünen, im Sächsischen Landtag.
Wir hatten beim letzten Mal diese Wahl abgelehnt, da es für uns eine unwürdige Veranstaltung war. Wir sollten sozusagen per Tischvorlage 2 Verfassungsrichter und eine Stellvertreterin wählen. Wir waren überzeugt, dass es weder den Abgeordneten angemessen ist, die ja die Chance haben müssen, sich mit Kandidaten für ein solches Verfassungsorgan, wie es das Verfassungsgericht ist, zu beschäftigen und auch nicht der Bedeutung dieses Amtes gerecht wird. Deshalb haben wir gesagt, dieses Schnellverfahren auf Zuruf machen wir nicht mit. Das ist so eine hemdsärmliche Friss- oder Stirbmethode, habe ich das damals kommentiert. Wir haben uns inzwischen mit den Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigt und sind jetzt auch zu einer Entscheidung gekommen.
Kann man mal was sagen zu den Kandidaten? Wer bewirbt sich?
Es sind also 2 Verfassungsrichter neu zu besetzen und eine Stellvertretung. Als Kandidatin für die beiden Richterämter stehen Professor Degenhardt zur Wahl. Der ist ja in Medienszene allerbestens bekannt. Natürlich hochqualifizierter Jurist, ausgewiesener Medienrechtler. Die 2. Kandidatin ist Frau Professorin Versteil, die also auch eine brillante juristische Biografie hat. Für das Stellvertreteramt kandidiert Frau Dr. Bethka, das ist eine Rechtsanwältin aus Dresden. Sie ist nicht mit so großen juristischen Meriten bisher bedacht worden, aber sie zeichnet aus, dass sie eine klare sächsische Biografie hat. Das alles sind, wenn man es näher betrachtet, natürlich nur nicht die Wunschkandidaten, die wir Grüne hätten. Also gerade bei Professor Begenhardt ist ja bekannt, dass er doch eine starke CDU-Nähe hat. Aber beim Verfassungsgericht ist es ja wie bei anderen Gremien dieser Art, es gibt 9 Verfassungsrichter, 2 werden neu gewählt und die Gesamtmischung muss stimmen.
Das heißt, dass die Kandidaten gewählt werden?
Also wir haben heute sehr offen in der Fraktion drüber gesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir diese Wahlvorschläge unterstützen wollen. Die endgültige Entscheidung muss natürlich jeder Abgeordnete in der Wahlkabine dann treffen und ich werde niemals als parlamentarischer Geschäftsführer in diese Entscheidung versuchen einzugreifen, aber im offenen Disput in der Fraktion haben wir gesagt, ja, das ist ein Wahlvorschlag, den können wir unterstützen und da sage ich jetzt mal, da geht uns auch gleichermaßen darum, dass die durch die Koalition damit verknüpfte Wahl des neuen Medienrates endlich über die Bühne geht. Wir sind der Überzeugung, dass es eine Zumutung ist, dass der Medienrat jetzt schon 5 Monate über seine Amtszeit hinaus amtiert und die Neuwahl muss dringend durch den Sächsischen Landtag durchgeführt werden.
Das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Das war ja einer der Hemmgründe, warum dieser Medienrat nicht gewählt werden konnte, weil der verknüpft wurde mit der Wahl der Verfassungsrichter. Das wird jetzt auch seinen Gang gehen. Und wann könnte denn dann der neue Medienrat seine Arbeit aufnehmen?
Also ich gehe jetzt fest davon aus, dass die Debatten über den Medienrat ja bereits seit Mai gegeben hat. Auch die Kandidaten haben sich zum Teil vorgestellt, dass diese Wahl morgen dann wirklich glatt über die Bühne geht, mit welchen Ergebnissen auch immer. Und dass er dann umgehend seine Arbeit aufnehmen kann, ist es für mich auch deshalb wichtig, weil ich der Überzeugung bin, dass der neue Haushalt der Landesmedienanstalt für das Jahr 2011 nicht ohne diesen neuen Medienrat verabschiedet werden sollte. Und die Versammlung der Landesmedienanstalt kann dazu beraten, aber endgültig beschlossen wird der Haushalt im Landesmedienrat und das sollte bereits der neue sein. Und mit einer morgigen Wahl wäre das zu sichern.
Damit ist dann das Kapitel abgeschlossen. Wann werden die nächsten Verfassungsrichter gewählt? Gibt es da einen festen Rhythmus? Wir springen immer mal ein bisschen zwischen den Medienräten und den Verfassungsrichtern hin und her. Richtig.
Also ich denke, mit den beiden Wahlen morgen sind erstmal in dieser langwierigen Diskussion, die vor allem ja auch in der Koalition stattgefunden hat, was die Kandidaturen für Verfassungsrichter betreffen, darf man nicht übersehen, kann das erstmal abgehakt werden.
Zur Produktionszeit des ZIPs heute gab es noch keine Entscheidung, da die Abstimmung wegen Stau verschoben wurde. Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIP FM.